Oktopus zum Frühstück. Der streng anekdotische Podcast über Japan und das Leben als Reisebegleitung. Mit Bettina und Andreas Koyama.
Welche Folge ist das jetzt?
Ich weiß nicht, 16 oder so?
Jetzt schon Folge 18 oder so.
Ich habe kein Handy mit hochgenommen.
Ja, wir wollten gerade nachgucken, wie vielte Folge das jetzt schon ist. Ich weiß es selber gar nicht genau. Jedenfalls würde ich sagen, fast 20 Folgen haben wir jetzt schon gemacht von unserer kleinen Japan-Gesprächsrunde hier. Und ich würde mich an dieser Stelle gerne nochmal bedanken oder erstmal bedanken für die, die uns jetzt schon regelmäßig zuhören und uns das auch schreiben, dass sie das gerne hören, dass sie sich freuen. Ich glaube, es ist genauso, wie wir das am Anfang erwartet haben. Hauptsächlich sind es Leute, die uns schon kennen und mit uns auch mit auf der Reise waren. Alle anderen, falls es da noch Leute gibt, die uns zuhören, die wir nicht kennen, ihr könnt gerne mit uns Kontakt aufnehmen über Facebook Oktopus zum Frühstück oder Instagram Oktopus zum Frühstück. Ja genau, wir machen das jetzt schon fast 20 Folgen lang und sind nach wie vor nicht so 100% zufrieden mit unserem Setup hier. Wir sitzen in unserem kleinen Homestudio auf dem Boden, haben ein Mikrofon zwischen uns und lümmeln uns da quasi so drumherum, weswegen wir auch immer relativ viel so Raumgeräusche drauf haben. Manchmal fährt draußen der Bagger vorbei oder irgendwie der Rasenmäher.
Oder die Vögel zwitschern.
Ja, genau. Aber die aktuelle Situation lässt es leider nicht zu, dass wir hier groß aufstocken, weil wir nach wie vor nicht nach Japan fahren können, um unser täglich Brot damit zu verdienen. Deswegen sind wir sozusagen an das gebunden, was wir zur Verfügung haben im Moment.
Wie hast du so schön formuliert? Beruflich sage ich seit 3 Jahren erfolgreich Japanreisen ab.
Genau.
Das trifft ganz gut.
Ja.
Also ich bedanke mich natürlich auch herzlich bei allen, die zuhören. Ja, damit ist auch schon alles gesagt. Bitte beehren Sie uns bald wieder, halten Sie uns die Treue. Wir hoffen, uns fällt noch genug ein. In letzter Zeit ist es ein bisschen schwieriger geworden. Die Anfangsmotivation der ersten Folgen hat so etwas nachgelassen. Das ist ja ganz normal, dass man dann irgendwann in so einer oder vielleicht auf einem Plateau ankommt. Und jetzt hält uns vielleicht gerade eher so die Disziplin daran, das hier so am Laufen zu halten. Aber nichtsdestotrotz ist es ja dann doch immer wieder schön, sich über Japan zu unterhalten.
Ja, ich finde eigentlich eher, die Schuld ist nicht bei uns oder bei unserer Disziplin zu suchen, sondern die Schuld ist ganz klar, dass Japan uns halt nicht reinlässt und wir langsam komplett gefrustet sind. Also wir lassen das hier nicht so raushängen in dem Podcast, aber das kann man ruhig mal sagen. Also finde ich, das ist schon ziemlich demotivierend alles irgendwie. Aber unser Job ist ja der des lustigen Clowns, des traurigen lustigen Clowns. Und deswegen machen wir einfach weiter mit schönen Geschichten, die uns noch einfallen, wenn sie nicht schon zu lange her sind, dass wir sie vielleicht schon vergessen hätten.
Ja, wie die Zuhörer gemerkt haben, habe ich natürlich ein ganz ausgezeichnetes Gedächtnis. Das heißt, meine schönen Erinnerungen von vor über 10 Jahren inzwischen, die habe ich doch noch sehr präsent. Ich habe sie aber auch schon sehr oft wieder erzählt, muss ich zugeben. Worüber wollten wir heute eigentlich reden?
Übers Bahnfahren. Was ist deine liebste Bahn? Ich habe ja schon mal erzählt von der kleinen Bummelbahn, die zum Koyasan fährt, da durch das Land und die Berge und die Dörfer. Und hast du eine Bahn oder eine Straßenbahn und U-Bahn, an die du jetzt sofort denkst? Oder eine Linie in Tokio?
Also, da fallen mir eigentlich auf Anhieb 3 ein.
Ja, dann hau mal raus.
Und zwar meine damalige Stammbahnlinie, die Chuo Line, Orange. Wenn man in Tokio wohnt, war das so ein gängiges Ding. Wenn man fragt, und wo wohnst du? Auch nicht jeder, der in Tokio wohnt, kennt immer jeden Ort oder jedes Viertel. Und dann fragt man immer, an welcher Bahnlinie liegt das denn? Und da können sich die meisten dann orientieren, da können die meisten was mit anfangen. Und wenn man dann noch feststellt, dass man an der gleichen Bahnlinie wohnt, dann hat das immer schon so eine gewisse...
Bahnfreunde.
Ja, wirklich. Bahnlinienfreunde. So eine gewisse Verbundenheit ist dann schon hergestellt. Das fand ich interessant. Deswegen fühle ich mich immer noch der Chuo-Line verbunden, auch wenn dann immer noch die erste Reaktion war, die Selbstmörderlinie, weil sich da anscheinend besonders viele Menschen vor den Zug schmeißen auf der Chuo-Line. Okay, also das und die Farben sind ja auch immer ganz wichtig, damit man das alles irgendwie auseinanderhalten kann. Orange, Chuo-Line, das war meine Stammbahnlinie und dieser Blick aus dem Fenster raus über das schier unendliche Häusermeer von Tokio. Das hat mich immer so glücklich gemacht. Viele haben gesagt, sie finden das deprimierend, grau, soweit das Auge reicht.
Beige.
Und vor allem beige, ja, das ist eigentlich die japanische Farbe, beige. Aber ich fand das immer so toll. Das war irgendwie für mich immer der Inbegriff von allem, was ich mir gewünscht hatte für dieses Auslandsjahr. Einmal so richtig in der Großstadt leben, in Tokio, dieser Häuserdschungel irgendwie. Also ein Häusermeer war es für mich immer. Das hat mich jedes Mal wieder glücklich gemacht. Und manchmal, wenn das Wetter günstig war, habe ich sogar den Fuji sehen können vom Zug aus. Das war dann immer noch ein ganz besonderes Highlight. Genau, also diese Linie hat einen besonderen Platz in meinem Herzen. Dann etwas, was ich immer allen empfehle, die in Tokio ein bisschen Zeit haben, was ich auch auf jeden Fall nochmal machen möchte, wenn wir irgendwann wieder mal hoffentlich in Tokio sind, ist mit der Yurikamume-Line zu fahren. Das ist diese
Monorail.
Selbststeuernde Monorail, also da sitzt kein Zugführer drin, sondern die fährt quasi automatisch. Und da ist eben das Tolle, dadurch, dass man ja kein Führerhäuschen hat oder wie sich das nennt, kann man eben ganz vorne sich hinstellen und dann hat man halt einen besonders tollen Blick raus. Und die fährt eben auch auf so Stelzen, also so erhöht. Und wenn man dann im Dunkeln fährt, dann fährt man durch diese beleuchteten Hochhäuser von Tokio. Und das fand ich irgendwie richtig cool damals. So ein bisschen so ein Achterbahn-Feeling schon, wenn man eben Platz ganz vorne kriegt. Und das fand ich irgendwie ein schönes Erlebnis. Also sie ist ziemlich teuer, mit der zu fahren. Aber wenn man das eben als Erlebnis sieht, sozusagen, dann finde ich, lohnt sich der Preis auf jeden Fall.
Ja, ja, also es ist schon eine normale Bahn. Also man zahlt der...
aber sie ist also...
Im Vergleich ist es relativ teuer.
Das Bahnsystem in Japan ist ja so, es gibt halt verschiedene Anbieter, die betreiben halt verschiedene Linien und die sind halt dann schon so ein bisschen unterschiedlich teuer. Also da gibt's dann schon mal so, oh nee, mit der Linie nehme ich nicht, die ist mir zu teuer. Da steige ich lieber zweimal um und nehme dafür die Linie, weil die ist insgesamt dann günstiger. Ja. Also solche Sachen, ne? Genau, also die finde ich super toll, da denke ich oft dran. Mit der fahre ich dann immer nach Odaiba oder von Odaiba zurück, wie man es möchte. Also das fand ich war ein ganz tolles Erlebnis und fanden eigentlich auch bisher immer alle toll, denen ich es empfohlen habe, das mal zu machen. Und dann fällt mir noch als letztes ein, wenn wir auf den Fuji steigen. Da übernachten wir ja immer in dem Ort Fujinomiya. Haben wir schon mal kurz, diese Fuji-Geschichte, ja, da haben wir schon mal von geredet. Und da machen wir dann meistens einen Ausflug nach Utsubuna. Das ist irgend so ein kleiner, unscheinbarer Ort auf dem Land, einfach um mal so ein bisschen einen gemächlichen Spaziergang zu machen, so ein bisschen Landluft zu schnuppern. Und da fährt man auch so ganz gemächlich mit so einer Bummelbahn hin. Aber ich finde das auch landschaftlich sehr schön. Da sieht man immer so breite Flüsse und saftiges Grün irgendwie. Da bekomme ich immer so richtig Lust, die Notbremse zu ziehen und auszusteigen und da jetzt irgendwie mit nackten Füßen durch diese Flüsse zu laufen oder so. Das wirkt immer so einladend. Genau.
Das ist doch schön. Ja, dann habe ich doch zwei Anmerkungen. Einmal Utsubuna, merkt euch diesen Namen. Der wird sicherlich irgendwann nochmal vorkommen in einer Episode. Und wo du sagst, die Selbstmordlinie, da habe ich mich sofort an meine Studentenzeit erinnert gefühlt, weil ich habe ja in Bochum studiert anfangs, oder die Hälfte sozusagen der Zeit. Und da war auch immer direkt das Erste, ach Bochum, das ist doch die Selbstmordlinie.
Okay, genau. Selbstmordfreunde. Ja. Okay, sorry. Also, aber...
Ja. Ja, kann man schon Witz darüber machen, ne? genau, das.
Ja, und was sind denn? Achso, das waren die Anmerkungen.
Ja, genau. Das waren die Anmerkungen, genau. Und dann, also ich habe gerade überlegt, wenn ich eine nennen würde, eine Lieblingsbahn, da gibt es bestimmt verschiedene, weil ich bin halt eben so ein Bahnfan, aber gar nicht so sehr auf so einer technischen Ebene. Also ich könnte euch jetzt nicht sagen, was sind das für Motoren oder welche Ausgabe ist das und so, sondern einfach. Wenn man drin steht und irgendwie die Fahrt gut ist und die Landschaft gut ist, dann freut es mich. Und was mich auch sehr freut, ist, von außen zuzuschauen, wie solche Bahnen durch die Landschaft fahren.
Ah, ja.
Also da geht mir auch immer das Herz auf. Und da gibt es dann natürlich auch so bestimmte Spots, wo man das sehr gut kann. Und eine, die beides vereint, das Fahrgefühl und das Zuschauergefühl, ist die Kotoden in Takamatsu, die von Takamatsu nach Kotohida fährt. Also auf Shikoku, schon so ein bisschen ländlich. Und dann eben aus der Hafenstadt, der mittelgroßen Hafenstadt, wie wir es mal genannt haben, oder raus eher aufs Land, ins Ländliche. Und Das ist so eine Bahn, die hat immer nur so zwei Waggons oder sowas, die auch verbunden sind miteinander. Also kannst du in einem durchlaufen, kannst Foto machen, wenn auf gerader Strecke von vorne nach hinten. Man kann zusehen, wie vorne die Zugführerin oder der Zugführer sitzt und lenkt mit noch so alten weißen Handschuhe und irgendwelche alten Hebel und dann immer die analoge Stoppuhr. Da ist so eine extra Fassung, wo sie dann diese Stoppuhr reinlegen, damit sie immer pünktlich sind und dann die Handzeichen machen und sowas. Sehr spannend. Die Landschaft ist schön, weil man eben weite Teile ist nur grün und Felder und dann kommt man See und solche Sachen, alte Häuser. Und es ruckelt wie Sau. Also so richtig, man hüpft auf und ab die ganze Zeit. Da hatten wir schon, ja, da hatten wir schon so Verletzungen, innere Verletzungen, so ein bisschen. Und es dauert ungefähr eine Stunde, diese Fahrt. Und was auch schön ist, wenn man dann in Kotohida angekommen ist, und wir haben da unseren Ausflug, da haben wir auch schon drüber gesprochen, die Treppen hoch, Udon essen, und danach ist oft noch ein bisschen Zeit, bis der Treffpunkt ist. Und in dieser Zeit kann man wunderbar entlang dieser Endhaltestation so ein bisschen auf die Felder laufen und zusehen, wie da die Züge hin und her fahren auf dieser einspurigen Bahn. Ja, mit dieser Szenerie, dass dann die grünen Felder sind, der blaue Himmel, die alten Häuser, und dann fährt da eben diese einspurige kleine Bimmelbahn mehr oder weniger durch. Das ist schon sehr schön, Kotoden. Und neulich, also vor ein paar Monaten, habe ich Musik gehört auf meinem Handy, auf Spotify, und da wird einem ja manchmal so Musik vorgeschlagen, anhand des Musikgeschmacks. Irgendwann kamen mehrere japanische Lieder und dann ein Lied, da dachte ich mir direkt schon, ach, das klingt aber schön irgendwie, das ist eine schöne Melodie. Dann höre ich hin, Moment mal, diese Namen, also es ging so ein bisschen darum, dass Leute sich treffen und dann irgendwie einkaufen gehen und dann zusammen in die Bahn steigen und dann, diese ganzen Ortsnamen kommen irgendwie bekannt vor und sowas. Und dann ist tatsächlich ein Lied, wo es um diese Kotoden geht.
Aber war das dann so ein, also Werbung?
Ich bin mir nicht ganz sicher, aber es war auf jeden Fall, ich glaube, dass es sogar viele Leute vielleicht kennen, diese Band Kuruli heißt die.
Ah ja.
Kuruli wahrscheinlich, ja. Ne? Also mit Q-U-R-U-L-I geschrieben.
Ach ja, diese, ja.
Ja, ganz bekannte japanische Band, die gibt es auch schon ewig, so wie Bab oder so. Und die waren da mit irgendjemandem anderem zusammen, einer Sängerin, und die haben halt dieses Lied gemacht. Ich habe es da nicht weiter recherchiert, ob das quasi ein Image-Song ist für eine Kampagne. Ich vermute schon, weil es war schon sehr spezifisch und eben, ja, aber gut getroffen. Also, wenn man's, man konnte sich das dann gut vorstellen, wie das da ist. Und ja, das Fernweh.
Ach, jetzt bekomme ich direkt Lust, mir das anzuhören. Das
ja, können wir nachher machen. Ja.
Können wir sonst vielleicht, obwohl, kriegen wir Probleme, wenn man das kurz hier einbauen.
Oder? Nee, einbauen können wir's nicht.
Könntest du irgendwie verlinken.
In eine Playlist machen, ja. Genau, also das, genau das dazu, die Kotoden. Kotoden, und diese ganzen, also viele lokale Linien heißen halt immer Den, weil dieses Den halt von Densha, also vom Zug sozusagen kommt. Dann ist immer vorne ein Teil vom Ortsnamen oder von der Region und dann kommt dieses Den, also Hiroden.
Ja, zu dieser Kotoden wollte ich noch anmerken, die haben ja diese niedlichen Maskottchen, und zwar sind das zwei Delfine. Ein blauer und ein rosaner Delfin. Und die sind dann auch auf dieser Bahn drauf. Das finde ich immer ganz, also das finde ich auch ganz toll. Und dann diese Bahn kommt mit diesen niedlichen Bildern drauf. Und wir kaufen da halt immer so ein, was ist das, ein Zweitagespass oder sowas, um die Bahn halt benutzen zu dürfen. Das muss man auch immer so komisch. Da ist so ein Supermarkt und der Supermarkt geht über in so ein komisches altes Parkhaus oder sowas, und da ist dann irgendwo so versteckt so ein winziger Schalter von dieser Bahnlinie, wo man diese Tickets kaufen kann. Also das ist auch immer schon so ein Abenteuer für sich, wenn man diese Tickets besorgen muss. Und das Schöne ist, diese Tickets, die sind halt immer mit diesen Delfinen gestaltet. Also die sind immer so ganz bunt, so Regenbogenfarben mit diesen Delfinen und Sternchen und so.
Wirklich toll, ja.
Ich finde es immer richtig schön. Ja. Also ich finde das immer so ein richtig tolles Andenken dann. Also das kann man vielleicht noch erwähnen.
Stimmt,
das ist, ist für mich immer so ein bisschen auch so ein Highlight, wenn man mit dieser Bahn fährt, dass die so niedlich ausschaut.
Ja, und es gab ja auch dieses tolle Promotional-Poster, was ich leider nie oder ergattern konnte, nicht so wie dieses Okonomiyaki-Poster. Und zwar ist es ein Foto von einem Badehaus, also von einem Bad in einem Badehaus, von Becken. Und darin sitzen mehrere so Zugbegleiter oder Zugfahrer mit Anzug, Mütze und Handschuhen, die sitzen in dem heißen Wasser drin. Und trinken aber Pokari Sweat, also diesen Sommer-ISO-Drink. Und das ist dann aber Werbung für diese Bahnlinien. Das hing da jahrelang in dem kleinen Bahnhof. Und jedes Mal dachte ich, oh Mann, dieses Poster hätte ich so gerne, weil das war wirklich, wirklich ein cooles Bild. Aber das, ja, das kann man ja nicht einfach so abmachen. Das war auch schon älter. Also
ich glaube, du hast das abfotografiert.
Bestimmt
mal, ja. Da
bin
ich mir ziemlich sicher. Da müsste man sonst mal im Archiv wühlen.
Ja. Ja, leider haben wir gerade so im Zuge unserer ganzen geplanten Umstrukturierung der Reise wegen geht nicht anders, könnte es sein, dass wir da nicht mehr diese Bahnlinie benutzen, weil es gibt nämlich noch eine andere Linie durchs Land von der JR, wo man eben im Endeffekt zum gleichen Ziel kommt. Und es schaut so aus, als würden wir die jetzt möglicherweise jetzt dann mal benutzen. Aber ich habe schon Protestbrief an die Chefetage geschrieben, dass das ja wohl nicht geht. Mal schauen. Ja. Das sind so mal, also jetzt auf Salameng meine liebsten Bahnlinien, gerade so kleine Bahnlinien. Aber es gibt natürlich auch viele Geschichten, die einfach im Zug passiert sind. Eine Sache, die habe ich dir eben schon kurz erzählt. Wir waren vor ein paar Jahren im Februar in Japan. Und da ist es so relativ außergewöhnlich für unsere Reise, dass wir schon am zweiten Tag, also wir kommen an, übernachten in Tokio und schon am nächsten Tag machen wir einen Tagesausflug nach...
Hakone?
Will ich schon sagen? Ja, genau. Da fahren wir mit dem Shinkansen hin, weil wir haben da diesen Railpass. Das heißt, es kostet uns sozusagen nichts und wir können da mit dem Shinkansen hinfahren. Und es war eben der erste Tag nach der Ankunft. Irgendwann, jetzt alle raus, wir müssen umsteigen. Steigen aus, zählen durch. Fehlt einer.
Bubu.
Eieieiei. Frau X ist nicht ausgestiegen. Ja, die hat eben noch geschlafen, die hat es wohl nicht mitbekommen.
Dang,
am zweiten Tag, die war auch noch nie vorher in Japan, alleinreisende Frau. Da war natürlich erstmal so, uff, was machen wir jetzt? Naja, show must go on, wir fahren einfach. Was willst du machen? Aber jetzt kommt's, wir fahren dann mit dem super lange, mit dem Bus von Atami. Atami ist so ein Küstenort am Hang. Super lang mit dem Bus in die Berge hoch. Bis zu einem kleinen Hafen an diesem Hakone-See, wo wir dann auf die Fähre übersetzen wollen, haben da aber auch wieder ein bisschen Aufenthalt, so eine halbe Stunde oder sowas, bis diese Fähre dann fährt. Und irgendwann steht da diese Frau. Was? Ja, was machst du denn hier? Ja, ich bin irgendwie eine Station weitergefahren und dann habe ich einfach ein Taxi genommen. Habe ich einfach gefragt, wie kommt man hier hin? Und er hat mich dann hier hingefahren und war die wieder da. Ohne Probleme. Einfach nur so, ah ja, bist du wieder.
Okay.
Ja, es ist Fernticket. So, weiter geht's. Aber es war gut. Also die hat es gut gemacht. Es war halt zum Glück eben, sind da die Haltestellen vom Shinkansen relativ eng zusammen.
Mhm.
Und das ist ja eben auch alles so ein Touristengebiet. Das heißt, der Taxifahrer wusste dann auch genau, wo sie hin wollte.
Mhm.
Weil zum Glück hatte sie nämlich das Heftchen dabei.
Ja.
Und hat dann einfach gezeigt, hier, da wollen wir hin. Das steht da drin, sogar auf Japanisch. Und dann wusste sie sofort, aha, bringe ich die dahin. Ja, die hat dann schon, ich glaube, rund so 100 Euro dann bezahlt für diese Taxifahrt. Ja, ja.
Ja gut, aber vielleicht ist es das einem dann auch einfach wert. Also es ist zumindest wirklich die unkomplizierteste Methode, sage ich mal.
Ja.
Bevor man sich da jetzt selber noch gejetlaggt und ohne Japanischkenntnisse versucht, irgendwie mit der Bahn oder Bus oder so zurechtzufinden.
Ja, und vor allen Dingen sind sie nicht in Panik ausgebrochen. Das ist schon immer, das ist auch irgendwie wertvoll, immer zu wissen, schon am Anfang der Reise, dass man einschätzen kann, so ein bisschen wie die Leute ticken, wenn du halt weißt, okay, da passiert sowas und die macht dann einfach so, ja, okay.
Oh, Respekt.
Ja, Respekt auf jeden
gut
Fall.
Gut reagiert,
ja.
Ne? Gute Idee auch gehabt. Ich glaube, ich war da erstmal so total panisch eben
panisch,
gewesen.
Ja.
So, scheiße, was mache ich jetzt? Wie komme ich denn da jetzt hin? Wo bin ich hier überhaupt gelandet? Oh nein.
Hilfe!
Ja, ich bin da.
Halt durch die Berge.
Und fühlt sich auch so, als wäre man jetzt irgendwo nirgendwo. Ich bin ja dafür bekannt. Bei wem auch immer, bei dir zumindest. Du machst, sagen wir mal so, du machst dich ja ganz gern ein wenig darüber lustig, dass ich ein Ritual habe, sobald wir mit dem Shinkansen irgendwo hinfahren. Auch wenn es vielleicht nur eine halbe Stunde ist. Dann brauche ich auf jeden Fall einen kleinen Snack für die Fahrt, einen kleinen Reiseproviant. Bevorzugt ein kaffeehaltiges Getränk und etwas Süßes, vielleicht auch noch etwas Salziges, weil wenn man was Süßes hat, will man vielleicht auch was Salziges, wenn man was Salziges. Genau. Und was an diesen Bahnsteigen ja besonders ist, wenn man mit dem Shinkansen fährt, das ist wie so ein eigener Bereich vom Bahnhof. Da gibt es eben ja auch viel zu kaufen für längere Zugfahrten. In Japan ist es so, dass man eigentlich in der Bahn nicht isst und auch nicht trinkt und am besten eigentlich nichts macht, außer zu atmen. Aber bei den Fernverkehrszügen ist das eben, da darf man auch essen und trinken, da werden auch im Zug Snacks und Getränke und Sandwiches und sowas verkauft. Ja. Am berühmtesten diese Bentos, also diese kalten Speisen, soll ich sagen, also Reis plus X in einer schönen Box als vollwertige Mahlzeit für unterwegs. Oder das holen wir uns natürlich auch immer gern, wenn wir wissen, wir fahren länger. Aber selbst wenn wir eben auch mal nur so einen kurzen Shinkansen-Abschnitt haben, brauche ich auf jeden Fall irgendwas zu futtern und zu trinken. Das gehört für mich einfach dazu und das darf auch erst dann angerührt werden, sobald der Zug fährt. Ich habe es auch mal drauf ankommen lassen und dachte, ach, die gehen da ja immer durch die Bahn. Nee, genau, wir hatten nämlich nicht genug Zeit. Also es war nicht genug Zeit, um sich da was zu kaufen. Dachte ich, aha, ist ja jetzt mal die Gelegenheit. Die gehen ja immer durch den Zug und verkaufen Zeug. Dann kann ich da mir ja mal was holen. Aber die haben echt tatsächlich fast gar nichts gehabt. Die hatten wirklich nur so Snacks oder so. Da war ich richtig enttäuscht. Deswegen dachte ich mir so, okay, wenn es irgendwie möglich ist, muss ich mir auf jeden Fall immer am Bahnsteig noch oder dann, bevor man auf den Bahnsteig hoch kann, da irgendwie was besorgen.
Ja, es ist ja auch einfach gemütlich, ne? Und ich dachte gerade schon daran, dass ja auch, es ja zumindest so toleriert wird. Ich weiß gar nicht, wie sehr das eigentlich, also wie sehr die Leute da in Wirklichkeit innerlich die Nase rümpfen, aber man sieht es öfter, dass im Shinkansen zu jeder Tageszeit wird sich ein Bier aufgemacht.
Oder ein Weinchen.
Oder ein Weinchen oder sogar ein Whisky. Also es wird Alkohol genossen. Mhm. Und zwar, ja, auch schon morgens. Wenn klar ist, ich habe eine längere Fahrt vor mir und hab danach vielleicht keinen Geschäftstermin, dann wird da schon mal morgens die Nüsschen aufgemacht und ein Bier. Und das können wir natürlich uns nur leisten, wenn wir dann nicht im Arbeitsmodus sind. Also wenn wir zum Beispiel dann länger bleiben, noch eine Woche unterwegs sind oder so, dann kann man das dann eben auch machen. Das ist auch immer so ein besonderer Moment, wenn man dann denkt, jetzt kann ich auch mal ein Bier trinken. Ja, Proviant muss schon mal dabei sein eigentlich, aber die Frage ist, wie viel? Ne?
Wie braucht man wirklich? Naja, ich bin ja auch bereit, unter gewissen Umständen zu teilen. Also diese Bento-Essen im Shinkansen, das ist ja eigentlich auch schon wie so ein fester, also es gibt ja so Standardstrecken, die wir immer fahren und da gehört es eigentlich schon immer dazu, dass sich dann alle einmal so ein Bento kaufen, ne? Sagen wir dann auch immer, holt euch das, das muss man irgendwie einmal gemacht haben. Das gibt's ja mit allem, gibt's ja mit Fisch, gibt's auch nur mit Fleisch, vegetarisch.
Und es ist halt eben lokal immer unterschiedlich. Also man kann da auch immer ganz gut erkennen, was sind so die lokalen Spezialitäten aus der Region. Also gibt's eigentlich immer dann, ob es jetzt irgendwie ein bestimmtes Rindfleisch ist oder ein bestimmter Fisch oder ein Oktopus oder so. Das, da gibt's dann eben auch dann die entsprechenden Bento.
Und die sind auch schön verpackt,
meistens
so ansprechend.
Es ist optisch auf jeden Fall auch ein Genuss, ja, stimmt. Aber was ich eigentlich erzählen wollte, als du eben erzählt hast, als ich erzählt habe, dass die Frau ihren Zug nicht aus dem Zug ausgestiegen ist, das ist mir mal passiert, auch als ich zum ersten Mal als Erwachsener sozusagen mit war mit meinem Vater und meinem Bruder, das habe ich auch ein paar Mal erzählt, anscheinend prägende Reise gewesen. Da sind wir von Kyoto aus, wollten wir nach Nara fahren, zum großen Buddha. Haben dann noch in Kyoto übernachtet, sind dann zum Kyoto Hauptbahnhof und da in die Bahn gestiegen. Und ich irgendwie so als, wie alt war ich da? Mit 20. Oh, oh, ja, ich gebe mir noch irgendwo was holen beim Kiosk. Kann mich nicht entscheiden, was nehme ich, was nehme ich, was nehme ich. Und als ich mich dann entscheide, gehe ich raus und ich höre auf einmal dieses Geräusch, Bahn fährt ab. Das war wie so ein Kopfbahnhof. Ich weiß gar nicht mehr genau, welcher Bahnhof das war irgendwie. Ich krieg Panik, renn einfach in den ersten Zug rein, fahr los und sehe dann irgendwie so auf dem zwei Gleise weiter, dass da alle in einem Zug drin stehen aus der Gruppe, nicht in meinem Zug, der gerade abfährt. Da habe ich richtig so, was man dann halt auch noch so hat, diese totale Scham, weil er der Vater mit ist und man weiß schon, wie man dann wieder gejudged wird nachher. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Dann bin ich da irgendwie eine Station gefahren, aber natürlich sofort gecheckt, bin falsch, bin dann wieder zurück und dann bin ich aber alleine hinterher gefahren. Und da habe ich mir noch so ein Lipovitan gekauft, das war so damals ein bisschen so ein Ding bei uns, diese kleinen, das ist sowas wie Red Bull, aber als Shot, also super, super süß, soll man eigentlich verdünnen, steht immer drauf, macht aber keiner.
Wer macht das denn?
Und bin dann da in Nara hochgepäst bis zu den, bis zum Buddha, um da den Anschluss zu der Gruppe zu finden. Hat dann auch geklappt. Und da war es nämlich auch so, dass mein Vater mir gesagt hat, ah ja, da bist du ja. Aber mein Bruder war total angepisst. Dann meinte, was, das kann ja wohl nicht sein, oder wie so. Aber das sind, wie ich eben meinte, das sind dann ja oft so Momente, wo man dann feststellt auch, Aha, es ist eigentlich ganz beruhigend zu wissen, dass Leute alleine zurechtkommen. Also wenn sowas passiert und die Leute dann wieder ankommen, ist es irgendwie gut zu wissen.
So. Ja, wir sind ja auch alle wieder zurückgekommen, ja. Mehr oder weniger.
Ja, ja, aber das, ey, ach, das war so schrecklich, diese, also eher die Angst, dass ich nachher irgendwie Enttäuschung und knallharte Kritik an meinem gesamten Charakter irgendwie abbekomme. So, das.
Schlimmer als die Situation an sich.
Klar.
Ja, also wie gesagt, wir haben ja immer diesen Reiseführer, diesen selbstgebastelten, da sind wirklich die wichtigsten Infos drin. Wenn man da mal den Anschluss verliert, kann man echt auf eigene Faust hinterher. Ja. Oder man kann auch auf eigene Faust und einfach zurück ins Hotel oder was auch immer man halt, wie viel Zeit da noch ist am Tag. Genau, wir hatten ja jetzt erst so schöne Bahngeschichten erzählt, das war jetzt schon eher so eine unangenehme. Und ich hatte natürlich auch so ein paar unangenehme Erlebnisse in der Bahn. Zum Beispiel bin ich mal mitten am Tag mit der Bahn gefahren, ich weiß nicht mehr wohin. Es war auf jeden Fall so eine Uhrzeit, wo fast keiner unterwegs war. Es war nicht viel los, so mittags rum oder so. Und dann steigt an einem Bahnhof so ein komischer, also japanischer Mann mittleren Alters, auch im Anzug, glaube ich, ein. Aber man merkte schon, also er wirkte,
oder so.
Er wäre nicht aufgefallen, wäre es der letzte Zug gewesen oder so. Also er wirkte irgendwie alkoholisiert, hat sich komisch benommen. Alle, man hat sofort gemerkt, die ganze Stimmung im Zug, jeder hat sofort so, oh, bitte komm jetzt nicht, setz dich nicht zu mir. Er hat sich dann so hingesetzt in die Bahn, breitbeinig, und hatte so eine Tüte Chips dabei, aus der er gegessen hat. Also wir haben ja gerade schon gesagt, Essen in der Bahn geht gar nicht. Und dann noch sowas wie so Chips. Also er hat ja, das war eine offene Provokation offensichtlich. Und natürlich setzt er sich irgendwann neben mich, ne? Ist ja klar, da hat er mich entdeckt, der einzige Ausländer im Waggon, eine Frau. Also so das schwächste Glied in der Gesellschaftshierarchie irgendwie, ausländische Frau, junge Frau ganz unten. Und dann hat er sich natürlich neben mich gesetzt und dann immer mich so angelabert und meinte dann immer so, ja, du verstehst mich doch, oder? Du verstehst mich doch. Also auf Japanisch natürlich. Und ich habe ihn ja verstanden, aber ich dachte halt, ich stelle mich jetzt dumm und tu so, als würde ich ihn nicht verstehen. Und habe dann, glaube ich, auch einmal so versucht, so, I don't understand oder sowas zu sagen. Aber er hat mich durchschaut, er hat sofort gemerkt, dass ich den, oder er hat einfach nur gut geraten, also dass ich ihn halt verstanden habe, weil er mich anlabern müssen, wo ich herkomme und so. Und Russland hat er getippt unter anderem. Was mir auch in Köln voll oft passiert ist, dass mich Leute angesprochen haben, so, du bist doch auch Russin. Nein? Oder du bist auch Türkin? Nein? Okay.
Sollen wir Ja sagen?
Ja, vielleicht. Aber.
Oder da.
Wer weiß. Wer weiß, was das dann immer noch für Konsequenzen nach sich zieht. Ja, ist ja auch egal. Also das war wirklich unangenehm und ich war so froh. Ich weiß gar nicht mehr, ob ich dann ausgestiegen bin oder der zuerst, aber diese Fahrt neben dem hat sich echt angefühlt wie eine Ewigkeit. Und es ist ja auch in Japan so, da macht halt keiner was. Also da kommt jetzt keiner und sagt so, hey, du Depp, benimm dich mal oder steig hier mal aus oder so, sondern jeder macht quasi nur so die Augen zu und hofft, dass es vorübergeht an ihm. Also das war unangenehm. Ein Dauerthema war halt auch, dass man so begrapscht wird in der Bahn, gerade eben zur Rush-Hour, wenn man halt wirklich aneinander gepresst wird, weil es nicht anders geht. Und dann gibt's halt immer diese Momente, so einen hatte ich dann auch ein einziges Mal, ich musste zum Glück meistens nicht in der Rush-Hour fahren, wo man sich halt dann, oder wo ich mir halt dann nicht sicher war, okay, ist das jetzt...
War das aus Versehen?
Ist das jetzt quasi eine notwendige Berührung, die sich nicht vermeiden lässt, oder ist das, könnte sich das, also, ja, also sehr unangenehm. Und das gehörte eigentlich zum Alltag. Das war auch so ein wie so ein großes Thema bei den Einführungsveranstaltungen an der Uni. Ja, es gibt ja immer so Clubs an der Uni, denen man quasi beitreten kann. Und da gab es auch den, der sich also speziell an so, wir haben Interesse an ausländischen Studierenden und machen gemeinsam mit denen so irgendwelche Ausflüge und so. Und die hatten dann eine witzige Einführung, die wichtigsten Regeln in Japan oder so. Und da hatten sie auch für die Männer quasi, wie verhalte ich mich, wenn mir jetzt eine Frau in der Bahn vorwirft, ich hätte sie angegrapscht? Oder wie kann ich das vermeiden? Also, dass man zum Beispiel immer seine Hände ganz weit oben hat, also, dass man sich irgendwo oben festhält und nicht die, also, und solche Tipps, oder dachte ich auch so, okay, es ist so ein Riesenthema halt auch, dass man fälschlicherweise dessen beschuldigt wird. Oder,
Ne? Vielleicht auch nochmal für Leute, die eben noch nicht in Japan oder zumindest noch nicht in dieser Rush-Hour mitgefahren sind. Das ist ja wirklich so, wie du es gesagt hast. Es ist halt so eng, dass halt Körper an Körper gedrückt wird. Als Frau stelle ich mir das vor, kann es eben sein, dass man nicht weiß, ist das jetzt muss das jetzt so sein und so, ne? Oder ist das jetzt vielleicht, ist da nicht doch noch ein Zentimeter in der anderen Richtung, wo er sich hinbewegen könnte und so? Und ich sag das auch, also ich sag das ehrlich gesagt auch den Männern so, wenn ihr könnt, macht die Hände nach oben und sowieso Rucksäcke ab und so, das ist ja dann nochmal eine andere Nummer, aber ja, dann kommt ihr überhaupt nicht erst in diese Situation, dass man auch vielleicht aus Versehen dann mal umfällt und so. Also das ist ja halt eigentlich wirklich ein No-Go. Also das ist da auch eben ein Thema in der Öffentlichkeit. Darum gibt es ja auch diese Waggons nur für Frauen, damit du dann da wenigstens in der Rush-Hour deine, ja, die Sicherheit hast, dass du dann nicht schwierig. Aber es ist ja eben, also durch diese Enge, das kann man sich in Deutschland ja oft gar nicht richtig vorstellen. Wenn bei uns die Leute sagen, es ist schon so voll, es kommt keiner mehr rein, denkt man sich so ein bisschen, wenn man eben Japan wohnt, naja, ganz ehrlich, Leute, da passen noch 30 Leute rein, wenn ihr ein bisschen zusammenrücken würdet.
Ich meinte auch so immer, wenn ich dachte, jetzt passt wirklich keiner mehr rein, dann kamen immer noch 10 Leute dazu. Und es ist, glaube ich, auch, wenn wir so einen normalen, unsere Tagestour in Tokio machen, diese Standard-Sightseeing-Tour, da fahren wir, glaube ich, auch manchmal zur Rush-Hour morgens los.
Wo es relativ wahrscheinlich ist, dass wir da in der Rush-Hour sind, das ist in Osaka, wenn wir, also da fahren wir 3 Stationen, da fahren wir dann irgendwie von Umeda 5 Stationen raus oder sowas.
Ah ja, da auch.
Also
da
bin ich wirklich immer richtig traurig, wenn das ein Wochenendtag ist, weil, ja, das ist wirklich für mich persönlich als Reisebegleiter ist das ein Highlight, diese kurze, also wirklich kurze Strecke in dieser richtigen Rush-Hour. Also da sind dann zwar nicht unbedingt weiße Handschuhe, aber es ist halt schon so voll, wie man sich's vorstellt. Und ich versuche dann auch schon immer alle vorher zu briefen, also schon in Ruhe an der Stelle, wo man noch in Ruhe reden kann, sagen, Leute, gleich so und so wird das ablaufen. Und ich sage dann auch, wenn ihr denkt, also wenn es total voll ist und es passt keiner mehr rein, dann passt ihr trotzdem noch rein. Dann lachen dann alle, aber es stimmt. Und wenn nicht, dann fährt man halt einen Zug später. Das geht da zack, zack, da kommt dann nach 2 Minuten kommt schon direkt der nächste Zug in die gleiche Richtung. Und ich finde das total super, weil ich finde, das gehört so dazu, dieses das mal zu erleben, weil es ist ja eben auch nicht lang. Es sind dann die Fahrt an sich dauert 10 Minuten und diese volle Strecke, das sind 3 bis 5 Minuten. Danach kannst du dich fast schon wieder hinsetzen, so leer. Das ist total interessant, einfach das zu beobachten, weil manche kriegen wirklich so wie Panik, müssen sich konzentrieren und viele werden dann halt laut in der Bahn, weil sie das dann, die lachen dann laut oder so, um halt diese Anspannung irgendwie zu. Man denkt sich natürlich so, eieiei, es ist halt einfach nicht gewohnt. Und lieber lacht man, als dass man eben eine Panikattacke bekommt oder so. Für mich ist es immer ein Highlight.
Man hat dann am Ende den Japan-Führerschein in Anführungszeichen, wenn man diese Dinge da mal mitgemacht hat, ne? Dann kann einen nichts mehr so leicht schocken. Und das ist mir noch eingefallen, das fand ich auch irgendwie eine interessante Erfahrung, weil einerseits ist in Japan im Zug oft jeder halt so in seiner kleinen Bubble irgendwie. Also man hat jetzt vielleicht gar nicht viel körperlichen Freiraum, aber man versucht sich zumindest so mental irgendwie so abzukapseln, um das halt auch irgendwie so durchzustehen. Also schreitet deswegen in der Regel jetzt halt vielleicht auch nicht ein, wenn da mal irgendwie was Komisches passiert. Aber gleichzeitig ist mir mal Folgendes passiert. Es gibt extra so Hinweisschilder in den Zügen und an den Bahnsteigen, dass man das nicht machen soll und Durchsagen, glaube ich. Trotzdem kommt es immer mal wieder vor, dass man das macht. Auch ich habe es gemacht. Und zwar, der Zug trillert schon, dass er jetzt gleich losfährt. Die Türen sind im Begriff, sich zu schließen und man möchte aber unbedingt noch mitfahren und hechtet so in den Zug hinein. Das ist natürlich total gefährlich, weil man kann ja da irgendwie stecken bleiben. Trotzdem lässt man sich da manchmal hinreißen. Wie gesagt, auch mir ist das passiert. Und okay, den kriege ich noch so reinzuhechten. Und das ist mir halt auch schon mal passiert, dass ich da so komisch dann wie so kurz so von den Türen so eingeklemmt wurde und ins Stolpern kam, wie ich so in den Zug gehechtet bin. Und da haben sich mir aber sofort wirklich ganz viele Hände entgegengestreckt und mich in den Zug gezogen. Und das fand ich so irgendwie so ein tolles Erlebnis, weil einerseits ist jeder in Japan halt schon immer so ein bisschen im Zug in seiner Bubble und man setzt sich jetzt vielleicht auch nicht so gern neben den Ausländer und so. Aber das hast du gemerkt, da haben die gar nicht nachgedacht. Das war so eine Reflexhandlung. Das passiert wahrscheinlich jeden Tag.
Und es passiert vor allem auch jedem.
Und jedem ist es schon mal passiert, ja. Also das fand ich so toll. Da war es dann plötzlich ganz egal, wer ich bin sozusagen. Ja. Und die Leute haben es gesehen und sofort reagiert und mich so reingezogen irgendwie. Cool. Ja. Also wahrscheinlich, weil auch jeder weiß, dass es halt auch einfach gefährlich werden kann, wenn man da so stecken bleibt.
Stimmt.
Ach ja, da war ich auf jeden Fall sehr dankbar. Und dachte mir dann auch so, okay, Bettina, beim nächsten Mal nimmst du einfach den nächsten Zug. Ist dir schon mal passiert, also mir ist schon mal beinahe passiert, habe ich so viel gequatscht, dann stand ich mit der Gruppe am Bahnsteig und das war kurz davor, dass dieser Triller kam, dass die Türen jetzt schließen und dann ist mir eingefallen, ich habe mir meinen Rucksack gar nicht, habe ich nur mal schnell reingerannt, habe den genommen und bin dann wieder rausgehüpft, also hat noch rechtzeitig geklappt.
Also in Japan, toi, 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 ist mir das persönlich, glaube ich, noch nie passiert, dass ich was Wichtiges vergessen habe. Aber Teilnehmer hin und wieder, aber das haben wir dann immer zurückgekriegt. Einmal hat einer, das war so eine längere Fahrt, also wo wir dann wirklich lange unterwegs sind, auch über weite Strecken mit Umsteigen, Regionalbahnen und dann so auf halber Strecke irgendwo hat er seinen, ja, seinen Walkman, sag ich mal, im Zug liegen gelassen. Aber zum Glück noch, das war dann, wir hatten dann Mittagspause in diesem Umsteigbahnhof. Da bin ich mit ihm direkt zum Fundbüro. Okayama war das und habe dann gemeldet, ja, hier, der Kollege hat sein iPod oder was das war vergessen im Zug, die und die Nummer. Aha, aha, aha. Da haben die mich dann sogar am Abend oder am nächsten Tag noch im Hotelzimmer angerufen. Blablabla, blablabla, verstehe ich nicht. Aha, es geht irgendwie um diesen.
Verletzen Sie mich nicht weiter.
Wer sind Sie? Naja, ja, dann hat er den zurückgekriegt irgendwie. Mit der Post kam er dann, ja, hat er sein Abspielgerät wieder bekommen. Und einer hat in der Kotoden, von der wir eben schon gesprochen haben, seinen Rucksack vergessen. Und das Gute bei der ist, dass sie eigentlich den ganzen Tag nur hin und her fährt. Da konnten wir dann einfach an dem kleinen Bahnhof, da meinten die, kommen so eine Stunde wieder, dann ist der wieder hier durch und dann hatte der seinen Rucksack halt wieder.
Ah ja, cool. Ja.
Aber toi, 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 mir ist da noch nie was mit meinem Bruder, meinem ältesten Bruder, der auch eine Zeit lang Reiseleitung gemacht hat, dem ist das mal passiert. Am letzten Tag auf dem Weg zum Flughafen hat er seinen kompletten Koffer oder so liegen gelassen mit Computer und Hausschlüssel und allem Möglichen.
Ach, hey.
Ich stelle mir diesen Flug so schrecklich vor. Dann sitzt du dann da 11 Stunden im Flugzeug und weißt, wenn du jetzt nach Hause kommst, mega Stress. Erstens wieder, was ich eben erwähnt habe, der Vater. Kritik am gesamten Charakter und Lebenskonzept. Das ich. Und wie komme ich jetzt in meine Wohnung rein? Ich habe keinen Haustürschlüssel. Ach Gott, aber der hat es dann auch irgendwie geschafft. Der hat dann irgendwie Leute gehabt, die dann noch einen Schlüssel hatten, die dann irgendwo herkommen mussten und ihm dann aufmachen und so weiter.
Ja, das ist ja der Worst Case. Oder noch schlimmer, wenn man direkt bei der Hinfahrt das vergisst. Das alle wichtigen Unterlagen.
Oh Gott.
Mal. Das war ja ganz schrecklich. Aber wie du guckst.
Oh Gott, das ist ja ein Albtraum. Also das darf man, ja.
Don't jinx it, oder was?
Nee, es ist ja tatsächlich einer von unseren Teilnehmern mal passiert. Jetzt auf dem Weg zum Flughafen hat die ihren Reisepass vergessen zu Hause auf dem Küchentisch. Und dann konnte sie nicht mitfliegen.
Ja, naja, also das.
Fürchterlich, fürchterlich.
Ja.
Also ganz.
Wir beten immer ganz viel auf der Reise, dass so und so was.
Ja.
Gutes Wetter und wenig Wasuremono. Wenig Sachen, die man vergisst irgendwo, ne?
Ja. In diesem Sinne, ein Zug fährt immer.